Okay, dann wollen wir mal gleich weitermachen. Beten wir zusammen. Großherrlicher Vater, wir danken dir, du hast uns diesen Tag geschenkt. Du hast uns diese Zeit zusammen geschenkt. Das soll uns nie selbstverständlich werden, dass wir in Freiheit uns versammeln können, um dich zu loben und zu dir zu kommen. Denn es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo das nicht der Fall ist. Ich bitte vor allem für die, die Angst um ihr Leben haben, weil sie an dich glauben, dass du sie stärkst, tröstest, führst, Herr, wie du und du kannst. Herr, wir haben viel gelernt von dir, wir wollen viel lernen von dir. Nun jetzt diese Zeit nehmen und wirklich ganz bewusst für dich da sein, so bitte ich dich, nimm all das von unseren Köpfen, die, was uns wirklich davon ablenken könnte, deine Stimme zu hören. Das zu begreifen, was du in deinem Wort zu uns sagen willst. Öffne unsere Augen, Ohren, Herzen wirklich für dich. Jetzt. Amen. Für alle, die eine Bibel dabei haben, wir sind in Römer 6. Wir haben alle, ich gehe davon aus, das Problem, mit dem Problem leben müssen, lernen müssen, damit umzugehen, wenn es Missverständnisse gibt. Ja, meine, zum Beispiel kann ich zurückdenken, wo auf einmal ein Mensch dort war, ein anderer Mensch auf der anderen Seite des Staates, die sollten sich treffen. Und die dachten, die treffen sich. Aber irgendwie waren sie überhaupt nicht in der Nähe voneinander. Missverständnis passiert. Missverständnisse gibt es aus verschiedenen Gründen. Man hat was falsch gehört, falsch verstanden oder man wollte nicht genau hinhören. Die Beweggründe sind unterschiedlich. Paulus musste auch mit diesem Problem kämpfen. Missverständnisse. Und in Römer 6 geht es eigentlich darum, ein Missverständnis oder ein falsches Verständnis zu korrigieren. Kurz zum Rückblick, Simon hat es schon angesprochen, wir haben vor 2 Wochen, Römer 5, damit begonnen, dass Paulus eine seiner Hauptaussagen, dass wir die gerecht vor Gott stehen, wir haben Frieden mit ihm, alles was wir haben durch diese Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Und dann haben wir diesen Vergleich zwischen Adam und Jesus, wo das letztes Mal nicht so gut hingehauen hat und deshalb habe ich nochmal auch hingestellt, dass wir das richtig sehen. Auf der einen Seite stellt der Adam dar, alles, also Sünde ist durch Sünde, Tod durch ihn in die Welt gekommen. Tod herrschte wegen ihm. Urteil durch seine Übertretung, Verdammnis für alle, weil alle gesündigt haben. Durch seinen Ungehorsam wurden viele zu Sündern gemacht. Auf der anderen Seite ist Jesus, denn Jesus ist auf diese Erde gekommen und da ist Gottes Gnade erschienen. In ihm. Und dadurch wurde die Gnade überreich beschenkt. Dadurch für seine Empfänger leben und herrschen. Und es kam durch seine Gerechtigkeit, nicht durch die, im Gegensatz zu der Ungerechtigkeit von Adam. Und seinetwegen bekommen wir Leben, Freispruch, Rechtfertigung. Und dann endet er damit, dass er einfach dann das Gesetz hinzunimmt und sagt einfach, das Gesetz überströmte, die Sünde herrschte, nicht dass das Gesetz schlecht war, aber die Menschen konnten es nicht einhalten und dadurch musste einfach die Sünde mehr und mehr werden, aber durch Jesus kam die Gnade mehr und mehr und eben dann kommt dieses Missverständnis von vielen Menschen, dass sie einfach sehen, okay, die Gnade überströmte, weil es so viel Sünde gab. Heißt das, mehr Sünde ist gleich mehr Gnade. Lasst uns dann mehr sündigen, damit mehr Gnade kommen kann. Und Paulus, das haben wir letzte Woche gesehen, verneint das. Das ist eine Gleichung, die nicht stimmt. Und es ist gut möglich, dass eben auch in Rom manche dir das gedacht haben, weil er das eben deshalb anspricht. Zu jeder Zeit gab es Menschen, die das gedacht haben oder denken wollten oder vertreten haben. Wir haben letzten Sonntag damit begonnen, diese Antwort zu geben, die vor allem darauf bestand oder darin bestand, dass Paulus sagte, da ist was passiert. Als du zu Jesus gekommen bist, da ist was passiert, grundlegend. Er fordert sie auf, zurückzuschauen und sagt, als du zu Jesus gekommen bist, als du Jesus als Herrn in deinem Leben angenommen hast, da ist was passiert, und zwar ein Tod. Du bist gestorben. Du sagst, die Taufe ist einfach das Bild dafür. Das lese ich nochmal. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, begraben, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Es geht um eine Beerdigung, aber vielmehr um eine neue Auferstehung, eine Auferstehung zu einem neuen Leben. Und so ist die Schlussfolgerung für Paulus, warum wollt ihr noch im alten Leben bleiben, wenn ihr doch ein neues Leben geschenkt bekommen habt von Gott? Das ist ein Widerspruch. Ja. Das ist interessant unter Christen, wir reden von Leben nach dem Tod. Ja? Und meistens, was meinen wir? Die Ewigkeit. Ja? Nachdem du stirbst, dann wirst du mit Gott leben, ewig. Interessant ist hier, Paulus redet von einem Leben nach dem Tod. Und das ist jetzt schon. Leben nach dem Tod beginnt jetzt schon. Weil Gott uns durch Jesus neues Leben geschenkt hat. Jetzt beginnt das Leben nach dem Tod schon. Und wenn wir dann eines Tages sterben, bevor Jesus wiederkommt, wird es einfach weitergehen. In seiner Vollendung. Aber es beginnt jetzt schon. Und das ist, was Paulus klar machen will. Nun, Paulus ist oft so, dass er einfach nicht, er will sicher sein, dass das richtig ankommt. Und so nimmt er verschiedene Bilder, um das richtig, ich sag mal, reinzuhämmern, dass es wirklich fest wird. Ja? Einige Begriffe, Beispiele, die damals sehr bekannt waren. Zuerst nimmt er das Bild von einem Sklavenmarkt. Er sagt Folgendes. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Und wenn man dieses Wort Sklave benutzt, dann wurde gleich damals assoziiert, haben viele vielleicht auch aus eigener Erfahrung, Bilder von einem Marktplatz, wo Menschen verkauft wurden als Sklaven. Und hier ist das Bild, dass jemand verkauft wird und auf einmal kommt Jesus und sagt, nein, ich habe für ihn bezahlt. Du darfst ihn nicht verkaufen. Du hast keine Macht mehr über ihn. Wir sind nicht mehr seine Sklaven. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen nicht das tun, was die Sünde will. Die Sünde, die uns versklavt hat, keine Macht mehr. Das ist das eine Bild vom Sklavenmarkt. Und dann geht es zum Gerichtssaal. Und sagt, euer früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Nee, Moment, jetzt habe ich falsche Richtung. Wer gestorben ist, ist von der Sünde freigesprochen. Freispruch, das ist ein Gerichtsspruch. Ja? Da kommt die Sünde und sagt, okay, ich habe einen Anspruch auf ihn. Und er sagte, nein, Freispruch. Ja? Das ist ja irgendwie schon interessant, weil er benutzt dieses Bild, okay, da kommt die Sünde und sagt, ich hab was Anspruch auf ihn, weil er gesündigt hat. Und er sagte, nein, der ist gestorben, der lebt nicht mehr. Das ist jemand anders. Deshalb ist er frei. Moment, das ist er. Nein, das ist er nicht. In Christus sind wir neu. Frei. Das ist das Bild, was Paulus uns gibt. Und dann zeigt er auf Jesus und sein Leben und sagt, wir sind mit Christus gestorben und wir vertrauen darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt durch Jesus Christus für Gott. Ich habe mir überlegt, wenn wir daran denken, wie Jesus lebte, nachdem er auferstanden war. Denk an dieses Teil von seinem Leben. Nachdem er auferstanden war, war es anders, oder? Er tauchte einfach in den Raum auf, obwohl das Türen abgeschlossen sind. Das hat er nie gemacht vorher. Ja? Er erscheint auf dem Weg mit Leuten und dann verschwindet er. Das hat er nie vorher gemacht. Es war anders. Durch die Auferstehung. Sein Leben war anders. Und ich denke, da ist auch ein bisschen ein Bild für uns auch. Wir sind mit Jesus gestorben und auferstanden. Jetzt ist es ein neues Leben. Es ist anders. Es ist nicht so wie vorher. Denk nicht in diesen Denkmustern, die es vorher gab. Wir sind durch Christus mit Gott verbunden. Das soll unser Leben jetzt bestimmen. Unser altes Ich ist gestorben. Wie ich gesagt habe, wir sollten wirklich jeden Tag leben mit diesem Bewusstsein, was ich jetzt habe, ist dieses Leben nach dem Tod. Ich lebe jetzt in dem Leben nach dem Tod. Nicht mehr in dem Leben, wie es vorher war. Das ist vorbei. Und Paulus sagt hier auch, ja, haltet daran fest, so ist es. Auch wenn ihr euch nicht so fühlt, als wärt ihr das alles super in diesem Leben. Das wäre alles neu. So ist es, sagt Paulus. Haltet daran fest. Er benutzt diese Begriffe von Sklaven, von Freispruch. Also diese verschiedenen Begriffe benutzt er, um einfach klarzustellen, was der Unterschied ist, um klarzustellen, wir sollten eigentlich mit der Sünde nichts zu tun haben. Und dieser ganze Gedanke, ob ich mehr sündigen kann, damit die Gnade größer ist, ist eigentlich eine völlig falsche Voraussetzung, eine völlig falsche Denkweise. Warum würde ich da in ein Leben wieder einsteigen, die mich von Gott getrennt hat? Paulus beschreibt das als eine Macht, die über uns herrschen will. Er verleugnet nicht, dass die Sünde da ist, aber er sagt ganz klar, wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer herrscht? Und so kommt jetzt, nachdem er diese Bilder gegeben hat, was eigentlich mit uns passiert ist, dann kommt die Aufforderung. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen Gott ganz zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren. Denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr seid durch Gottes Gnade frei geworden. So, jetzt geht Paulus in die Werkstatt. Es gibt viele Werkzeuge in einer Werkstatt. Je nachdem, welche Werkstatt es ist. Aber jede Werkstatt hat Werkzeuge. Das gehört dazu. Jedes Werkzeug hat einen Zweck. wofür es benutzt wird. Ja? Das ist eigentlich ganz klar, oder? Ein Werkzeug benutzt man für einen bestimmten Zweck. Man kann ein Werkzeug nehmen und es für einen anderen Zweck benutzen. Zweckentfremdung. Ich kann zum Beispiel eine Taschenlampe nehmen und damit einen Nagel reinhammern. Kann ich. Ob es passiert, kommt vielleicht auf die Taschenlampe an. Aber ich kann das machen. Wäre aber nicht gut für die Taschenlampe. Ja? Die Sache ist eben, Werkzeuge sind passiv. Du kannst sie nehmen und die sagen, nee, dafür darf ich nicht. Ja, die reden nicht, die wehren sich nicht. Ja? Aber die Menschen schon. Ja, aber ein Fremder in der Werkstatt kann an Grunde genommen die Werkzeuge nehmen und tun, was er will. Solange der Meister nicht da ist und ihn verjagt. Aber wir sind anders, weil wir die Wahl haben. Denn die Sünde will kommen und uns zweckentfremden. Uns benutzen als Werkzeug für seine Zwecke, obwohl Jesus uns neu geschaffen hat für seine Zwecke. Ein Werkzeug kann nicht sagen, dafür bin ich nicht geschaffen. Aber wir schon. Wir haben die Wahl, wir können uns als Werkzeug in die Hände Gottes geben, unser Meister, dass er uns gebraucht für seine Zwecke. Oder wir können es zulassen, dass die Sünde uns zweckentfremdet für seine Zwecke. Und Paulus weiß eigentlich auch nachdem wir Jesus unser Leben gegeben haben, nachdem wir eigentlich schon alles in seinen Händen haben, dass die Sünde nicht verschwindet. Und deshalb sagte hier auch am Anfang, gebt ihren Drängen nicht nach. Die Sünde drängt, dein Leben zu nehmen für seine Zwecke. Wörtlich ist das, gib den Begierden nicht nach. Ich habe schon letzte Woche angesprochen. Nur weil wir ein Leben in Jesus haben, heißt es nicht, dass alles weg ist. Ein alter Busch, den man entfernt, die Wurzeln sind noch da. Die Gewohnheiten sind da. Die müssen bekämpft werden, behandelt werden, an die Arbeit gemacht werden. Diese Begierden, diese Lüste tauchen immer wieder auf. Ob aus Gedanken oder Drängen oder Wünsche oder was auch immer. Und wir haben die Aufgabe einfach hier zu sagen, nein, ich will mein Leben in Gottes Hände geben. Er darf mich gebrauchen aus seinem Werkzeug. Nicht die Sünde. Jeden Tag kommt die Entscheidung. Werde ich mein Leben als Werkzeug für Gott einsetzen oder als Werkzeug für die Sünde? Für mich selbst. Ich habe in einem Vortrag vor Jahren gehört, fand ich eigentlich ganz toll, dass der Redner, ich gehe davon aus, dass es auch stimmt, was er sagt, er sagte jeden Tag, wenn er aufsteht, Herr, ich will ein Werkzeug sein für dich. Ich will von dir als dein Werkzeug gebraucht werden, um dein Reich auf diese Erde zu bauen. Hier sind meine Hände, meine Füße, mein Mund. Benutze sie als Werkzeug zu deiner Ehre. Gutes Gebet. hat mich beeindruckt. Ich habe gedacht, ja, das will ich beten. Schaffe ich nicht jeden Tag. Also auch nicht, wenn ich gebetet habe, schaffe ich nicht 100%. Das ist ja, aber einfach der Ansatz, der Wunsch, dass Gott mich aus seinem Werkzeug gebraucht. Das soll da sein. Es geht um eine Entscheidung für ihn und für seine Wege. Und Paulus will unbedingt, dass sie seine Wege gehen, dass sie wirklich sich bewusst als Werkzeuge in deine Hand stellen, in Gottes Hand. Deshalb greift er nochmal auf, ein altes Bild, dieses Bild vom Sklavenmarkt. Und da sagt er, überlegt nochmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist. Und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Hier ist nicht der Sklavenmarkt das Bild, sondern einfach die Sklaverei, beziehungsweise das, was die jeden Tag umgeben hat. Dass es Sklaven und Diener in jedem Haushalt gab. Die das getan haben, was der Herr oder Frau wollte. Ja. Und Paulus vertritt hier eine Idee, die nicht nur seine ist, sondern auch von Jesus. Und zwar, dass es eigentlich keine freie Menschen gibt. Es gefällt uns aufgeklärte Menschen heute nicht so sehr. Denn wir fühlen uns frei, wir leben in einem freien Land und wir sind doch, keiner kann uns eigentlich sagen, was wir zu tun haben. Es sei denn, dass man einen Arbeitgeber hat, dann schon. Aber das stimmt einfach nicht. Keiner ist völlig sein eigener Herr. Auch geistlich gesehen. Das macht Paulus hier völlig klar. Das ist eine Illusion, dass wir völlig frei sind. Jesus hat gesagt, wer die Sünde tut, ist der Sklave Sünde. Punkt. Das hat die Juden schon damals aufgeregt. Ein Sklave der Sünde, wenn du es tust. Und vielleicht sagt jemand, oh Moment, hat Jesus uns nicht befreit? Ja, hat er, aber wozu? Er hat uns befreit, um ein neues Leben unter der Herrschaft von Gott zu stellen. Uns in den Dienst Gottes zu stellen. Wo Gott das Sagen hat. Es gab einen Herrschaftswechsel. Nicht eine Herrschaftsbefreiung. Und der Wechsel ist nicht, ich bin frei, jetzt kann ich tun, was ich will. Sondern der Wechsel ist, jetzt bin ich frei von der Sünde, jetzt kann ich tun, was Gott will. Es gab einen Herrschaftswechsel. Von der Sklaverei der Sünde, die uns den Tod bringt, zu einem Leben in der Gerechtigkeit, unter der Herrschaft Gottes. Und dazu sind wir eigentlich geschaffen. Das ist, wozu Gott uns geschaffen hat. Das heißt, wir sind frei auszuwählen, wem wir dienen. Auch Paulus. Wir können der Sünde dienen. Der Teufel. Wir können ihm dienen. Oder wir können Gott dienen. Unserem Herrn. Und es ist so, ich meine, wenn wir es hier sehen, können wir sagen, also ich denke, Paulus in einer Weise ist so ein bisschen, dass er das nicht begreifen kann. Dass er sagt, Moment, ihr habt euch bewusst gegen diese Sklaverei der Sünde entschieden. Warum wollt ihr da wieder rein? Das war für ihn unbegreiflich. Ihr wusstet damals, was das alles bedeutet hat. Tod, Hölle, Sklaverei, Sünde, alles. Und ihr wolltet da raus und jetzt wollt ihr wieder rein? Hä? Das macht keinen Sinn. Das macht für Paulus keinen Sinn. Petrus war noch drastischer. Er sagte, das wäre genauso, wenn du einen Hund schaust, der sich übergeben hat und nach ein paar Minuten geht er wieder zurück und schnuppert daran. Ich habe noch das Bild vor Augen. Mein Bruder hatte so einen, ich habe das gesehen. Und dann eine Stunde später ist er am Schnuppern. Ich dachte, oh, mir wurde so schlecht. Ja? Aber das ist Petrus, das ist, was passiert, wenn ihr wieder zu der Sünde kommt. Ja? Ihr habt vergessen, was das Leben vorher war und was es bedeutet hat. Denkt drüber nach. Ja? Das wollen wir nicht. So fasst Paulus das alles zusammen, indem er sagte Folgendes. Erstens, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit. Wart darum gegenüber der Gerechtigkeit frei. Aber welchen Gewinn brachte es euch? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, die ein Ergebnis der Tod ist. Er sagt, denkt mal drüber nach. Wir Menschen haben ein Problem. Und zwar, wenn es uns schlecht geht, ist unser Gedächtnis, was die Vergangenheit betrifft, oft selektiv. Wir schauen das Schöne in der Vergangenheit. Ja? Denk mal an das Volk Israel. Was haben die getan? Ja? Nachdem sie ein paar Monate in der Wüste waren, die sagen, diese Wüste um uns herum, meine Güte, und immer wieder dieses Manna, das ist ja, also, kann ich gut nachvollziehen, würdest du auch gerne mal jeden Tag dasselbe essen? Ja? Monatelang? Irgendwann wird es einem zu viel. Und so, was tun sie? Sie denken zurück und sie denken an das Essen. Da gab es Knoblauch und Lauch und Soße und das und das. Sie haben nicht gedacht, es war sehr, sehr selektiv. Ja? Sie haben überhaupt nicht daran gedacht, dass sie eben so sehr schweres Leben hat. Die waren Sklaven und all das. Die haben nur an das gedacht, was so schön war. Und so deshalb fordert Paulus hier auf, denkt an, wie war es damals eigentlich? Nicht nur das Schöne, das gab es vielleicht hier und dort, aber es gab viel anderes, wo ihr euch jetzt schämt. Wo ich sagen muss, das ist mir peinlich. Wenn ich daran denke. Sei brutal ehrlich, wie ihr Vergangenheit wirklich war. Es gibt einen Grund, weshalb wir es hinter uns gelassen haben. Ja. Sei nicht so selektiv mit der Vergangenheit, sagt er, und haltet in euren Augen das Ziel vor Augen. Die letzten Verse des Kapitels. Nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Es geht vor allem um das Ziel, das ewige Leben, die Ewigkeit mit Gott. Wenn wir Diener unter Gottes Herrschaft stehen, dann dient all das, was uns geschieht, dazu, uns auf dieses Leben vorzubereiten. Und das ist dieses Wort für Heiligung. Gott bereitet uns auf das, was kommt. Und die Sünde und der Teufel, die wollen sagen, no, denk nur an das, was jetzt ist. Denk an nichts anderes, nur jetzt, hier und deine Begierden und das, wie toll das ist, hier. Denk nicht an die Folgen, denk nicht an früher, denk nur an das jetzt. Keiner weiß, was kommt, wann, was die Zukunft bringt. Denk an jetzt, nur jetzt und dein Wunsch, wie du glücklich sein kannst. Genieße das jetzt. Mein Gott ist nicht gegen das Genießen. So nicht. Aber die Frage ist, geht um Begierden, wie wir früher gesehen haben, die uns von Gott weglocken sollen. Und eine Macht, die hinter dieser Begierden steht. Und Paulus fordert uns auf, vergiss das große Ziel nicht. Vergiss nicht, dass dein Verhalten heute Einfluss hat auf das, was kommt. Und dieser letzte Vers, 6,23, dann habe ich schon ganz am Anfang meines Lebens mit Christus gelernt. Ja. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk von durch Jesus Christus ist Leben, ewiges Leben. Ja. Irgendjemand hatte mir damals gesagt, das sollst du haben, damit du es da den zitieren, die nicht Gott nicht kennen, die Christus nicht kennen. Ja? Dann kannst du das Ding zitieren. Zitier mal. Ja. Aber das Interessante ist, dass Paulus, ich meine, das ist auch nicht unbedingt was dagegen, aber Paulus, an wen schreibt er hier? Er schreibt an gläubige Menschen. Und warum will er das den gläubigen Menschen sagen? Das sollten doch die Verlorenen hören. Ja. Er schreibt es an die, damit sie bei sie vergessen das Ziel vor Augen. Wenn sie in irgendwelche Schwierigkeiten stecken, wenn Begierden wach werden, dann ist die Gefahr, dass man vergisst, was wir bekommen haben und was auf uns zukommt. Paulus hat diese Worte geschrieben, damit wir einfach erkennen, wir haben, indem wir Christen geworden sind, die Sünde hinter uns gelassen. Wir haben ein neues Leben. Wir haben dieses Ziel und dieses Ziel dürfen wir nicht vergessen. Und so haben wir immer wieder die Entscheidung zu treffen, uns in den Dienst der Gerechtigkeit zu stellen. Es ist eine tägliche Entscheidung. Wir müssen uns täglich entscheiden, soll Gott mich gebrauchen als sein Werkzeug oder mache ich das nur für mich oder mache ich das für die Sünde? Das ist eine tägliche Entscheidung. Eine tägliche Entscheidung. Paulus fordert vor allem in diesem Kapitel dazu auf, halte das Ziel vor Augen. Ihr habt ein Leben nach dem Tod jetzt. Vergiss nicht, wo es hinführt. Das ist das Entscheidende. Schmeißt es sich hin, nur wegen irgendwelcher Begierden, die jetzt sagen, die wollen unbedingt befriedigt werden. Lebe für ihn. Zu seiner Ehre. Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir, dass du uns Leben geschenkt hast. Lass uns nie vergessen, wir haben dieses Leben geschenkt bekommen, damit wir deine Werkzeuge sein können. Und Herr, ja, du weißt, welche Versuchungen gerade anstehen, bei jedem Einzelnen. Du weißt, welche Bedürfnisse, Bedrängnisse, Begierden da hochtauchen und was das Leben erschwert und so weiter. Du kennst das Herz von jedem Einzelnen hier. Herr, bitte, öffne unsere Augen zu sehen, was wir haben und nicht, was wir nicht haben. Öffne unsere Augen zu sehen, was auf uns wartet. Gebrauche uns, Herr, Werkzeuge in deiner Hand, um dein Reich zu bauen. In Ewigkeit. Amen. Gehe jeden Tag in die Entscheidung, für Gott da zu sein, sein Werkzeug zu seiner Ehre. Wir laden alle ein, die Gemeinschaft miteinander zu genießen. Wir werden Kaffee haben und einfach eine schöne Zeit zusammen. Nicht schnell abhauen. Und so wünsche ich allen aber auch einen schönen Tag und eine schöne Woche.